Als die Schule aus war, ging Joel zu Simon Urfede. Es regnete und er war unzufrieden, weil ihm immer noch keine gute Tat eingefallen war. Warum war das so schwer? Gestern Abend war nicht mehr viel Zeit zum Denken gewesen. Als er von Gertrud nach Hause kam, hatte Papa Samuel eine seiner alten Seekarten auf dem Küchentisch ausgebreitet. Mit seinem dicken Zeigefinger war er den Wegen gefolgt, die er früher übers Meer gefahren war. Joel hatte sich gefreut. Wenn Papa Samuel eine Seekarte hervorholte, war er guter Laune. Dann würde er aus der Zeit erzählen, als er Seemann gewesen war. Zusammen würden sie sich über die Seekarten beugen und die Reisen aufs Neue unternehmen.
»Das Schiff legt in einer Minute ab«,
sagte Samuel, als Joel in die Küche kam. Joel musste sich schnell Stiefel und Jacke ausziehen. Dann setzte er sich auf den Küchenstuhl, Samuel gegenüber, der auf der Küchenbank saß.
»Fast hättest du dein Schiff verpasst«,
sagte Samuel mit gespielter Strenge. Das Spiel hatte begonnen. Das ernste Spiel.
»Bist du Joel Gustafsson?«, fragte Samuel. »Der neue Küchenjunge?«
»Ja«, antwortete Joel.
»Ja, Captain heißt das«, sagte Samuel.
»Ja, Captain.« Dann legten sie ab. Die Trossen wurden losgemacht, die Schraube begann zu arbeiten, Matrosen und Jungmänner liefen an Deck hin und her, die Steuermänner gaben Befehle weiter und Captain Gustafsson stand auf der Brücke und überwachte das Ganze. Samuel war nie etwas anderes als Matrose gewesen, aber wenn er zusammen mit Joel fuhr, dann war er der Kapitän. »Wie heißt das Schiff?«, fragte Joel. Samuel blinzelte ihn über die Brille an.
»Heute fahren wir mit der Celestine«, sagte er. »Das schönste Schiff der Welt. Aber ich habe einen Motor eingebaut, damit es schneller geht.«
Joel schaute zu dem Schiff, das in seiner Glasvitrine neben dem Herdregal stand. Dabei schien ihm, als ob es in den Wänden der Küche knarrte. Als ob das Haus ein Schiff wäre, das sich langsam im Hafenbecken drehte und den Bug dem offenen Meer zuwandte. Samuel legte den Zeigefinger auf die Seekarte.
»Scarborough Fair«, sagte er. »Jetzt verlassen wir das Kaff.«
»Was haben wir geladen?«, fragte Joel.
»Wilde Pferde«, antwortete Samuel, »und Eisenerz. Und ein paar geheimnisvolle Kisten, nur der Captain weiß, was drin ist.«
Es würde eine gute Reise werden, das wusste Joel jetzt. Geheimnisvolle Kisten waren das Spannendste, was ein Schiff laden konnte. Erst wenn man über das Meer gesegelt war und wieder einen Hafen erreicht hatte, erfuhr man, was die Kisten enthielten.
»Wir gehen nördlich an den Orkney-Inseln vorbei«, sagte Samuel mit dem Zeigefinger auf der Seekarte. »Wir müssen darauf achten, dass wir den Eisbergen nicht zu nahe kommen. Wenn es schweren Weststurm gibt, können wir bis nach Island getrieben werden. Aber jetzt braucht die Besatzung einen Teller Suppe, um sich aufzuwärmen.«
Joel sah, dass ein Topf auf dem Herd stand. Er deckte den Tisch mit zwei Tellern und füllte Suppe auf. Samuel hatte eine Suppe aus Knochen gekocht.
»Schildkrötensuppe«, sagte Samuel.
Dann aßen sie und das Haus schlingerte wie ein Schiff im Sturm. Der schwere Sturm trieb sie an Islands Küste, die sich mit ihren hohen Felsen hinter den gischtenden Wogen abzeichnete. Ein Mann ging über Bord, aber sie schafften es, ihn lebendig zurückzuholen. Schweigende, mächtige Eisberge trieben vorbei. Die wilden Pferde wieherten und schlugen mit den Hufen aus in ihren Boxen unter Deck. Und Samuel erzählte. Vom Brüllen des Sturmes und der Stille danach. Vom Meeresleuchten, das nachts flammte. Von Schiffen, denen sie begegneten, und riesigen Walen, die in weiter Ferne Wasser spritzten. Schließlich, am frühen Morgen, sahen sie die Küste von Neufundland und nahmen Kurs auf Philadelphia. Ein Lotsenschiff kam ihnen entgegen, und bald hatten sie im Hafen festgemacht. Samuel lehnte sich zurück und reckte seinen Rücken.
»Eine gute Reise«, sagte er. »Aber für den jungen Mann, der über Bord gefallen ist, hätte es schlecht ausgehen können.«
»Es war ein Wunder, dass er gerettet wurde«, sagte Joel.
»Er hat Glück gehabt«, antwortete Samuel. »Glück und nichts anderes.«
»Und die geheimnisvollen Kisten?«, fragte Joel vorsichtig.
»Die hätte ich fast vergessen«, sagte Samuel.
Er stand auf und ging in sein Zimmer. Joel blieb gespannt auf dem Stuhl sitzen. Geheimnisvolle Kisten bedeuteten immer, dass er etwas von Samuel bekommen würde. Samuel kam wieder in die Küche.
»Die Kisten, die wir befördert haben, enthielten alte Erinnerungen«, sagte er.
Dann reichte er Joel ein verblasstes Foto. Das Bild war schmutzig und eine Ecke war abgerissen. Aber Joel konnte ein Schiff in einem Hafen erkennen. Auf der Gangway standen ein paar Mann der Besatzung und guckten gerade in die Kamera. Einer von ihnen trug eine Uniform, während die anderen normale Arbeitskleidung anhatten. Einer der Männer hatte den Kopf bewegt, als der Fotograf abdrückte, deswegen war das Gesicht verschwommen.
»Das bin ich«, sagte Samuel und zeigte auf den verschwommenen Mann. »Als der Fotograf knipste, ist mir eine Fliege in die Nase geflogen. Auf dem Bild ist also auch eine Fliege, aber die ist nicht zu sehen. Ich habe das Foto gefunden, als ich nach einem anderen gesucht habe. So ist das manchmal. Man findet nicht, was man sucht, aber man findet etwas anderes. Ich dachte, das Foto schenke ich dir. Das Schiff hieß Pilgrim und kam von Bristol.«
»Danke«, sagte Joel und legte das Bild vorsichtig auf die Wachstuchdecke. Das war eine Kostbarkeit. Über dieses Foto konnte er eine Menge zusammenfantasieren. Samuel setzte sich wieder auf die Küchenbank, gähnte und begann, eine Wollsocke zu stopfen. Joel deckte den Tisch ab und plötzlich spürte er, dass er müde war. Heute Abend hatte er keine Kraft mehr, über die gute Tat nachzudenken. Er wusste, dass er einschlafen würde, sobald er im Bett lag. Er zog sich aus, putzte die Zähne und zog das Nachthemd an, das ihm bis zu den Füßen reichte. Nachdem er ins Bett gekrochen war und sich gemütlich zusammengerollt hatte, rief er. Samuel kam herein, die Wollsocke in der Hand, und setzte sich zu ihm auf die Bettkante. Das Bett knackte unter seinem Gewicht.
»Denkst du oft an den Unfall?«, fragte er.
»Nein«, antwortete Joel, »ich denke nicht an den Bus.« Aber ganz stimmte das nicht, denn der Bus war die ganze Zeit da, hinter allen anderen Gedanken in seinem Kopf. Manchmal drängte er sich vor, und dann war er wie ein Raubtier, das sich auf ihn zu stürzen drohte. Joel versuchte, den Gedanken wegzudenken, aber das war schwer. Gedanken ließen sich nicht einfach so wegdenken. Und das galt besonders bei den unheimlichen Gedanken. Der allerschlimmste Gedanke von allen war, dass da draußen im Wald ein Baum auf Samuel fallen könnte. Nichts war schlimmer. Manchmal, wenn Joel dieser Gedanke kam, überfiel ihn die Angst, dass er fast zitterte. Es war, als ob der Baum schon gefallen wäre, und Joel konnte nichts dagegen tun. Er hatte gelernt, dass man vor den schrecklichen Gedanken, die man im Kopf hatte, nicht davonlaufen konnte. Vielleicht würde der Bus so ein Gedanke werden, der niemals verschwand? Samuel streichelte ihm über die Wange und ging wieder in die Küche. Joel versuchte, an die gute Tat zu denken, die er tun wollte, aber er war zu müde. Die Gedanken hüpften und schossen durcheinander, kriegte sie nicht zu fassen. Es war, als ob er versuchte, eine Spatzenschar einzufangen, die in einer Pfütze auf der Straße herumhüpfte.